Effizienz im Gesundheitswesen heißt mehr Patient pro Minute, weniger Zeit pro Mensch. Oder auch, effizient ist, wenn alle gleichzeitig lange warten müssen. Was aber ist Effizienz? Ist das Kunst oder kann das weg? Und falls nicht, wie misst man sie und was unterscheidet richtige von falscher Effizienz? All dem wollen wir in einer Gesprächsserie nachgehen. Heute sind wir in Teil 3. Wie können wir das deutsche Gesundheitswesen analysieren? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines hoffentlich wieder effizienten Effizienz-Update-Podcasts. Wir, das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Lösser. Moin, Herr Scherer, wie geht's Ihnen?
Danke, Herr Nöttler. Gut, aber noch ganz ohne Prozessoptimierung.
Noch. Und ich musste jetzt bei der Anmoderation echt aufpassen, dass ich nicht sage Präsident der Deutschen Gesellschaft für Effizienzmedizin.
Ja.
Ich bin echt mal gespannt, wenn wir mit der ersten Staffel durch sind, müssten wir mal in den Transkripten zählen, wie oft wir dieses Effizienzwort benutzt haben.
Ja, das ist das IBM-Netzwerk, effizienzbasierte Medizin, ja.
Das IBM-Netzwerk, effizienzbasierte Medizin. Wir sind in Teil 3 unserer neuen Serie zum großen Thema Effizienz im Gesundheitswesen. Wie geht das überhaupt? Was ist das? Wir haben in Teil 1 uns so ein bisschen mit Begrifflichkeiten beschäftigt und uns diesen Begriff Effizienz mal versucht zu nähern. Und in Teil 2, in der letzten Episode, haben wir gesprochen über einen systematischen Review, der uns aus anderen Gesundheitssystemen aus dem Ausland ein bisschen Empirie mitgebracht hat. Wollen Sie es nochmal kurz kursorisch zusammenfassen?
Also wir haben in Teil 1 uns gefragt, was Effizienz eigentlich bedeutet, worin der Unterschied zur Wirksamkeit, zum Nutzen oder auch zu bloßer Sparsamkeit liegt. Wir haben versucht, den Begriff zu entnebeln, dass Effizienz kein Selbstzweck ist, sondern eigentlich bedeutet, Mittel so einzusetzen, dass daraus echter Gesundheitsgewinn entsteht. Das war Teil 1. In Episode 2 haben wir dann den internationalen Blick gewagt. Was machen andere Länder anders? Manchmal vielleicht auch besser. Wir haben gesehen, Effizienz ist dort oft mehr als eine Rechenoperation. Die ist Teil eines gesundheitsstrategischen Denkens, was man bei uns oftmals vermisst. Und manchmal fehlt bei uns in Deutschland dafür vielleicht auch der Mut, die Klarheit oder schlichtweg auch der Wille, wirklich etwas zu verändern. Und heute schauen wir mal auf uns selbst. Wie lässt sich das deutsche Gesundheitssystem effizient analysieren? Haben Sie das gemerkt, Herr Nössler? Welche Daten haben wir, welche nicht? Welche Instrumente gibt es? Und welche bräuchten wir?
Sehr gut, das machen wir heute. Ich fand vor allem spannend in der letzten Episode in Folge 2, dass wir am Ende rausgegangen sind mit dem Befund eines strukturellen Chauvinismus im deutschen Gesundheitswesen. Das ist mir in der Tat noch hängen geblieben als eins der Dinge, die man überwinden müsste. Wir wollen auf Deutschland schauen und wie man das hiesige Gesundheitssystem analysieren kann und wie man herausfinden kann, wo es Effizienzen gibt und wo es Ineffizienzen gibt. Und da haben wir einen Haufen Literatur. Und zwar gibt es ein System, das nennt sich Health System Performance Assessment, HSPA abgekürzt. Das ist ein Projekt, wenn ich es richtig sehe, vom Bundesgesundheitsministerium gefördert worden. Wird von einem Team an der TU Berlin gemacht. Das ist der uns allen bekannte Reinhard Busse. Den kennen wir. Und da haben wir einige Arbeiten, über die wir heute sprechen können, und einige Erkenntnisse daraus. Wo machen wir die ganzen Arbeiten hin?
Die kommen natürlich ganz effizient in die Shownotes, aber sie gehören eigentlich auch auf jede politische To-Do-Liste oder vielleicht sogar auch auf den Schreibtisch der Ministerien oder der Ministerin. Und zwar ziemlich weit oben im Stapel.
Aha, okay. Das ist jetzt quasi ein Tipp Richtung Mauerstraße in Berlin, HSPA mal in dem zu lesen Stapel nach oben zu ziehen. Wenn wir es uns konkret anschauen, es gibt so eine Pilotierungsstudie, dann gibt es eine erste Analyse und eine zweite Analyse. Ich glaube, das ist dann auch der Abschlussbericht. Vielleicht, bevor wir da mal so ein bisschen gucken, was man da rausholt und was man damit machen kann. Health System Performance Assessment, HSPA, Martin Scherer, versuchen Sie es uns mal zu erklären. Was ist das?
Das ist der Versuch, das Gesundheitssystem mit einem systematischen Blick zu vermessen, kann man sagen. Und zwar nicht nur anhand einzelner Kennzahlen oder entlang von Sektorengrenzen, sondern in toto. Also was leisten wir? Wie gerecht sind wir in unseren Leistungen? Mit welchen Folgen für die Bevölkerungsgesundheit? Das wird international schon etwas länger gemacht, zum Beispiel durch die WHO oder die OECD. In Deutschland haben wir uns bislang eher bedeckt gehalten, vermutlich, weil wir ungern systemisch über uns selbst nachdenken. Und genau da setzen Busse et al. Jetzt an. Busse und sein Team wollen mit dem HSPA ein lernendes Gesundheitssystem schaffen, das sich selbst beobachtet, das Fehler erkennt, das Stärken ausbaut und daraus strategisch dann Schlüsse zieht.
Ist das sowas wie die Psychoanalyse für das Gesundheitssystem?
Kann sie sein, wenn Dimensionen wie Struktur, Prozess, Ergebnisqualität, aber auch Zugang, Gerechtigkeit, Steuerungsfähigkeit, Digitalisierung, Vertrauenswürdigkeit mit ins Spiel kommen. Also nicht nur, wie viele Ärzte sind pro 1000 Einwohner, sondern auch, wie gerecht ist die Versorgung verteilt, was bringt sie konkret an Outcome. Und besonders interessant ist ja, dass das Ganze nicht ein rein akademisches Projekt ist, sondern ein Projekt mit politischem Anspruch. Diese Daten sollen der Entscheidungen verbessern und sollen den Einsatz der Ressourcen lenken, sollen Fehlentwicklungen sichtbar machen.
Wir haben in den letzten beiden Episoden ja schon so ein bisschen rausgearbeitet und besprochen und da hat sich das Gespräch immer wieder auch getroffen, Stichwort Chauvinismus, dass wir uns im Gesundheitswesen nicht so leicht tun, uns mit Effizienz zu befassen. In jedem Fall tun wir uns sehr schwer damit, überhaupt zu diskutieren, wie wir uns mit Effizienz befassen sollten. Und dann kann man sich natürlich schon ein bisschen die Augen reiben, wenn man dann sieht, dass das Bundesgesundheitsministerium selbst dieses Projekt in Auftrag gegeben hat. Um da mal ein bisschen die Kritik vorwegzunehmen, bevor wir uns das, die ganzen empirischen Befunde anschauen, kann das sein, dass Politik solche Projekte in Auftrag gibt, um, naja, entweder einfach nur feigenblattmäßig zu sagen, ja, wir kümmern uns, alternativ vielleicht doch, da sind wir wieder im ökonomischen, betriebswirtschaftlichen, im monetären, so ein System sich geben zu lassen, damit Politik dann am Ende sagen kann, seht her, wir haben doch da so ein HSPA und deswegen müssen wir jetzt hier eine Reform machen und dort sparen und da sparen.
Also was der HSPA auf jeden Fall soll, das ist der Politik eine Argumentationshilfe zu bieten und zwar im besten Fall evidenzbasiert und nachvollziehbar. Ob es jetzt große Reformpakete stützt oder nur kleine Reformförmchen poliert, das wird sich zeigen. Aber immerhin, es gibt dann eine Datengrundlage, auf die man sich berufen kann und das ist mehr, als wir in vielen politischen Debatten der letzten Jahre hatten, wo oft Einzelinteressen, Anekdoten oder schlichtweg Budgetdruck dominiert haben.
Ja, naja, und mal Hand aufs Herz, wenn es jemanden in der Gesundheitssystemforschung gibt, der Argumente und Daten liefert für die Politik, dann ist es ja wohl Reinhard Busse. Also keiner macht so viel auch internationale Vergleiche. Aber gehen wir in den HSPA mal rein und über die Politik mal kurz drüber für den Moment. Vielleicht, Martin Scherer, können wir uns über Dimensionen nähern. Was betrachtet der HSPA? Wie schaut der auf unser Gesundheitssystem? Wie bewertet er das?
Der HSPA ist ein durchdachtes Set an Dimensionen, um das Gesundheitssystem nach einem strukturierten Mechanismus zu analysieren. Und die Dimensionen orientieren sich an einem Rahmenmodell, das sich an den WHO- und OECD-Standards anlehnt, mit 6 zentralen Säulen. Die erste ist Zugang zur Versorgung. Wer bekommt überhaupt welche Leistungen und wie barrierefrei? Gibt es Wartezeiten, regionale Ungleichheiten, soziale Hürden? Überraschung, die zweite Säule ist die der Effizienz. Also wie gut wird Input in Output oder besser noch in Outcome umgewandelt? Welche Ressourcen werden sinnvoll eingesetzt? Die dritte Säule ist die der Gleichheit und Gerechtigkeit. Ist das System für alle da oder nur für die, die es sich leisten können? Gibt es Benachteiligungen nach Wohnort, nach Bildungsstand oder Einkommen? Die vierte Säule ist die der Versorgungsqualität. Dazu zählen die drei sanabitischen Dimensionen Struktur, Prozess und Ergebnisqualität. Also jetzt nicht nur, wie viele Ärztinnen gibt es, sondern wie gut sind sie vernetzt, wie gut ist die Versorgung koordiniert. Und die fünfte Säule ist die der Systemsteuerung. Wie gut gelingt es, das komplexe Gefüge zu koordinieren? Gibt es verbindliche Ziele, klare Verantwortlichkeiten? Die sechste Säule ist die der Vertrauenswürdigkeit und Transparenz. Das ist ein recht oft unterschätzter Punkt. Nur ein System, das offen kommuniziert und nachvollziehbar funktioniert, kann langfristig legitim sein. Sechs Dimensionen: Zugang, Effizienz, Gleichheit und Gerechtigkeit, Versorgungsqualität, Systemsteuerung, Vertrauenswürdigkeit und Transparenz.
Verstehe. Und diese sechs Dimensionen, mit denen Sie das System betrachten, die haben die sich nicht einfach aus den Fingern gesogen, die Autoren, so nach dem Motto, ah ja, machen wir mal hier Vertrauenswürdigkeit, hier machen wir mal Systemsteuerung, da machen wir mal Equity hinein, sondern diese Dimension, sagen Sie, die kommen von der WHO und von der OECD.
Richtig. Und das alles wird nicht nur punktuell betrachtet, sondern über die Zeit und entlang sozialer Ungleichheiten analysiert. Das nennt man Trend- und Equity-Analysen. Mhm. Und das gibt dem HSPA dann auch seine Tiefe.
Mhm.
Und genau diese Breite macht dann auch den Charme des Ansatzes aus. Da geht es dann nicht nur um Wirtschaftlichkeitsprüfungen oder Leistungszahlen, sondern jetzt kommt ein ganz neues Wort, um Gesundheitssystemintelligenz.
Gesundheitssystemintelligenz. Was mir bis hierhin auffällt, wie oft, wenn man über Effizienz nachdenkt oder sich damit beschäftigt oder wie wir jetzt in diesen Folgen darüber spricht, wie oft man bei den Themen Gleichheit und Gerechtigkeit landet. Das scheint, nachdem man sich dann so damit beschäftigt, natürlich sehr plausibel, aber initial gebe ich zu, eine gewisse Verstörung, die mich da umtreibt, weil man diesen Effizienzbegriff so gar nicht damit gleichsetzt.
Ja, weil es eben nicht nur darum geht, wie viel Geld wir wohin schieben oder ob man an einer Stelle noch eine Leistung ausweiten oder streichen sollte, sondern es geht wirklich um die Zielorientierung des Systems. Wer braucht was, wann, wo und was soll am Ende dabei rauskommen? Das klingt banal, ist aber in der Praxis komplex und bedeutet die Auseinandersetzung mit Themen wie Gerechtigkeit.
Ja, okay. Ich finde es total interessant, dass das ein immer wiederkehrendes, so wichtiges Thema ist, Gleichheit und Gerechtigkeit. Offensichtlich muss man sich da stärker dran abarbeiten. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter in dieses HSPA rein. Ich würde fast sagen, wir können den Hörerinnen und Hörern den Befund ersparen, weil sie den selbst kennen, aus dem täglichen Erleben. Vielleicht ist eher das Modell, die Methode HSPA interessant. Die arbeiten für ihre sechs Dimensionen und am Ende für das Gesamtmodell mit diesen sechs Dimensionen arbeiten die mit so roundabout 80 Indikatoren, die sie sich anschauen, die sie wahrscheinlich aus Routinedaten, nehme ich mal an, herausziehen. Das klingt für mich erstmal so ein bisschen nach morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich, Martin Scherer.
Ja, 80 Indikatoren, das klingt wirklich erstmal so ein bisschen nach dem Morbi-RSA auf Gesundheitssteuerung. Also viel Zahl, viel Modell, viel Potenzial für Missverständnisse. Der Unterschied ist aber entscheidend. Während der Morbi-RSA eigentlich mehr so ein Verteilungsinstrument für Krankenkassenfinanzen ist, also ein Mechanismus, um Geld entlang von Morbidität umzuschichten, geht es eigentlich beim HSPA um was ganz anderes, nämlich darum, die Leistungsfähigkeit des gesamten Systems zu verstehen. Diese 80 Indikatoren, die decken doch ein recht breites Spektrum ab, von Wartezeiten über Impfquoten bis hin zu Prävention, Koordination, Outcomes und regionalen Unterschieden. Und da geht es dann nicht darum, jetzt so ein Zahlengerüst zu bauen, das Geldflüsse steuert, sondern es geht um eine Art Navi, eine Art Gesundheitsnavi, Navigationssystem für die gesamte, wenn man so will, ja, für die Gesundheitspolitik. Und Man könnte sagen, der Mobby-SSA schaut auf das System aus Sicht der Kassen, der HSPA schaut auf das System aus Sicht der Bevölkerung. Das macht es dann auch so wertvoll. Und dabei ist eigentlich die Herausforderung, dass diese vielen Indikatoren nicht einfach in irgendwelche Tabellen gekippt werden, sondern dass das System sichtbar gemacht wird, verständlich und steuerungsfähig gemacht wird. Das ist ja genau der Anspruch. Aus Daten soll Erkenntnis werden, aus Erkenntnis hoffentlich kluge und mutige Entscheidungen. Das ist ja oft das, was uns fehlt. Ich glaube, Sie haben auch schon 78 Mal gesagt in 144 Episoden, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein
Umsetzungsproblem.
Ja, dann sieht man mal, wie eingespielt wir sind.
Daran sieht man aber auch, wie der gesundheitspolitische Diskurs oft wirklich einem Bullshit-Bingo ausgesetzt ist und wir immer wieder Obacht geben müssen, dass wir nicht mitspielen und das einfach so übernehmen.
Ja, deshalb versuchen wir ja auch den Deep Dive hier.
Deep Dive. Dann machen wir bei den Indikatoren mal mit dem Deep Dive weiter. Also, es sind Indikatoren aller Couleur. Sie haben jetzt beispielhaft nur genannt, nimm mal Wartezeiten, Impfquoten, diverseste Outcomes, regionale Disparitäten, also Ungleichheiten und so weiter und so fort. Sie haben ihn eine Art gesundheitspolitischen Systemnavi genannt, den HSPA. Und dann stellt man fest, wenn wir jetzt die 80 Indikatoren durchgehen würden, mit Verlaub, dann sind wir noch 10 Stunden beschäftigt wahrscheinlich. Man stellt dann aber fest, dass mit der Zeit Indikatoren hinzukommen und wieder rausgehen. Woran liegt das? Weil normalerweise würde ich ja erwarten, das wäre meine Intuition, dass ich ein Indikatoren-Set verhandle und sie dann längerfristig beobachte, um auch longitudinale Entwicklung beschreiben zu können. Wenn dann ein Indikator rausfällt, geht das ja nicht mehr.
Ja, manche Indikatoren mussten einfach gestrichen werden, weil es keine verlässlichen oder auch kontinuierlich erhobenen Daten dazu gab. Oder weil die Daten zwar irgendwo existieren, aber nicht interoperabel sind. Sprich, sie lassen sich nicht sinnvoll miteinander kombinieren. Das ist wie bei einem Orchester, bei dem jede Instrumentengruppe in einem anderen Land spielt und keiner weiß gerade, ob das zweite Horn oder das Cello dran ist. Es gibt eine gemeinsame Partitur, aber keinen Taktgeber.
Ja.
Ist das halbwegs verständlich rübergekommen?
Ja. Oder es hockt jemand auf den Daten und rückt sie nicht raus.
Ja.
Das haben Sie doch als Versorgungsforscher auch erlebt, oder?
Mehr als einmal, ja. Und das liegt ganz klar dann auch daran, dass wir in Deutschland zwar unglaublich viele Daten haben, aber sie sind irgendwo verteilt, irgendwo vergraben, sie sind unverbunden und oft inkompatibel. Und das heißt im Grunde genommen, es fehlt nicht an Informationen, sondern es fehlt an Systematik, Zugriff und Vergriffbarkeit. Stellen Sie sich eine Bibliothek mit 1 Million Bücher vor, die alle randommäßig irgendwo stehen. Keine Chance. Die Information ist tot, die in diesen Büchern ist.
Also ich stelle fest, Martin Scherer beherrscht die popkulturelle Sprache der jungen Generation, dass die Bücher randommäßig irgendwo stehen. So sprechen junge Leute heute.
Na, ich habe eine 11-jährige Tochter, einen fast 16-jährigen, einen fast 18-jährigen Sohn.
Ja.
Ja, und jetzt chillen sie mal ein bisschen und
genau, literally. Und, so.
Ja.
Okay.
Ja, es ist voll crazy hier, diese
voll
Episode.
Crazy, ja. Okay, das ist aber schon wieder, glaube ich, das sagt man heute nicht mehr. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir haben uns für heute eben nicht vorgenommen, das vielleicht so ein bisschen auch Richtung Erwartungsmanagement an alle. Wir wollen nicht diese Arbeit durchgehen. Uns geht es da nicht um die Outcomes, die man gemessen hat, die man sehen kann. Ich denke, Martin Scherer wird das hoffentlich bestätigen, dass die Outcomes wahrscheinlich den Erwartungen entsprechen und dem, was man auch aus anderen Arbeiten schon weiß. Uns geht es eher so ein bisschen um diesen methodischen Approach und was man damit machen könnte mit dieser Art. Die haben das jetzt also gezeigt. Dieses Team von Busse et al. Hat einige Jahre im Auftrag der Bundesregierung dieses System entwickelt, hat diverse Zwischen- und einen Abschlussbericht rausgebracht und eigentlich haben sie, man könnte fast sagen, ein System aufgesetzt, wo man sagt, lass uns so ein System doch dauerhaft etablieren, wie so eine Art ja, gesundheitspolitischer System-Navi, so haben sie das Ding eben genannt. Und den bietet man dann den Entscheidungsträgern tatsächlich auch als regelmäßiges Dashboard an. Erinnern Sie sich noch, Martin Scherer, Anfang 2020 in der Corona-Pandemie. Da haben alle wie bekloppt auf solche Dashboards geguckt. Sie doch wahrscheinlich auch, oder?
Ja, weil sie mich immer nach den Sachen gefragt haben.
Ja, spricht doch aber dafür, dass Dashboards eigentlich eine coole Sache sind, wenn die Daten dahinter sinnvoll sind.
Also grundsätzlich ja.
Ja, und jetzt haben wir also viel Geld ausgegeben für dieses Projekt, für HSPA. Busses Team hat das gebaut. Man hat aber irgendwie den Eindruck, es ist ein bisschen stehen geblieben oder anders gefragt, grundsätzlich. Warum bauen wir solche Analysen, solche Methoden und warum schaffen wir es da nicht in diesem Land, dass wir sagen, okay, und jetzt machen wir da was richtig Großes draus, das uns hilft zu verstehen, und zwar regelmäßig, täglich, wo sind Ineffizienzen und wo könnten wir es verbessern?
Also das hat drei Gründe. Der eine ist ganz banal, wir sind schlecht darin, Pilotprojekte zu verstetigen. Wir haben in Deutschland eine gewisse Leidenschaft für Modellprojekte, Studien, zeitlich befristete Fördervorhaben. Aber wenn es dann wirklich darum geht, etwas langfristig zu verankern, mit Geld, Verantwortung und Konsequenz, dann wird's zäh. Ja. Gucken Sie den Innovationsfonds an. Der zweite Grund ist eher politisch. Also systematische Transparenz schafft Reibung. Wenn ich die Performance eines Systems messbar mache mit nachvollziehbaren Indikatoren und regionalen Vergleichen, dann werden auch Dinge sichtbar, die manche lieber verdeckt hätten.
Ja, aha.
Man sieht dann oft Dinge, die man lieber verdeckt hielte. Niemand liest gerne in einem Spiegel, der einem sagt, hier läuft's nicht. Und der dritte Grund ist der, es fehlt ein institutioneller Anker. Also ein HSPA braucht ein Zuhause, ein Mandat, eine rechtliche Verankerung. Und das kann man jetzt nicht nur projektweise machen, das muss man dauerhaft machen. Und andere Länder haben sowas, die haben nationale Gesundheitsinstitute oder eigenständige Health Observatories. Bei uns wird sowas zwischen Ministerium, Wissenschaft und Selbstverwaltung hin und her geschoben.
Mhm. Dann müssen wir jetzt mal bösartig sprechen. Kann es sein, dass wir, wenn wir das zur Kenntnis nehmen müssen, dass vielleicht eine gewisse Transparenz oder eine zu große Transparenz politisch nicht unbedingt immer gewollt ist, dass wir da eine epistemologische Lustlosigkeit in der Politik haben, dass die sich dafür einfach gar nicht interessieren an diesen Erkenntnissen?
Das war noch nicht bösartig genug. Ich probiere es mal ein bisschen bösartiger. Wir tun uns schwer, weil wir ein System haben, das nicht primär auf Lernen, sondern auf Besitzstandswahrung angelegt ist. Und wer misst, könnte ja was verändern wollen. Und wer verändert, gefährdet bestehende Macht- und Einkommensstrukturen.
Das klingt fast nach einem Cliffhanger. Besitzstandswahrung. Ich glaube, wir müssen über Interessenkonflikte sprechen und über Interessen.
Dann machen wir mal.
Nö, das machen Sie in der nächsten Episode. Martin Scherer.
Also Transparenz ist unbequem. Wenn ich systematisch sichtbar mache, wo Ressourcen verschwendet werden, wo Menschen unterversorgt sind oder wo Strukturen ineffizient sind, dann geraten Akteure unter Druck und Druck erzeugt Gegendruck. Und gerade in unserem Gesundheitswesen mit seiner sehr komplexen Selbstverwaltung, seinen mächtigen Verbänden und seiner sektoralen Aufteilung ist es oft leichter, Dinge einfach mal so weiterlaufen zu lassen, anstatt sie zu hinterfragen. Effizienz klingt politisch erstmal attraktiv, aber nur so lange, wie niemand auf konkrete Umsteuerungen festgelegt wird. Und dann braucht Transparenz natürlich noch eine gewisse Bereitschaft zur Selbstkritik und das auf allen Ebenen, bei Kassen, KVen, Kliniken, Praxen, Politik. Und da sind wir nicht gerade weltmeisterlich. Also man bleibt hier lieber bei seiner eigenen Logik, spricht lieber über Stärkung und Innovation. Wie viele Stärkungsgesetze hatten wir?
Übel, ja.
Als über das, was eigentlich weg könnte.
Man könnte ja mal fürs deutsche Gesundheitswesen die deutsche Gravitation-Stärkungs-Verbesserungsgesetz rausbringen.
Ja, wenn das dann dazu führt, dass Formate wie das HSPA wirklich auch dazu verwendet werden, das Gespräch zu versachlichen und politisch anschlussfähig zu machen, dann haben wir doch was gewonnen. Also das sind Modelle, die sind nicht ideologisch, die sind datenbasiert, aber man muss dann irgendwie auch den Willen haben und sich trauen, aus diesen Erkenntnissen Taten zu machen.
Ja, ich würde tatsächlich an der Stelle sagen, Martin Scherer, das ist eigentlich eine phänomenale Überleitung in unsere Episode Nummer 4, in der wir uns mit der Frage der Implementierung von mehr Effizienz beschäftigen wollen. Dann sind wir für heute an dem Punkt, dass wir eigentlich sagen können, brauchen wir noch mehr für einen Cliffhanger?
Ja, ein Fazit, ja?
Bitteschön.
Also, wenn man das System nicht verstehen will, dann kann man es auch nicht verbessern. Und das Health System Performance Assessment, das zeigt, wir hätten das Wissen, wir hätten die Werkzeuge. Was fehlt, ist der Wille zur Anwendung.
Mhm.
Und nochmal zurück zur Effizienz. Die Effizienz beginnt nicht bei der Fallpauschale oder beim Budgetdeckel. Sie beginnt vielmehr bei der Frage, was soll unser Gesundheitssystem leisten und für wen? Und solange wir darauf keine Antwort haben, bleibt eigentlich jede Analyse eine Diagnose ohne Therapie.
Wohlfeige könnte man es nennen.
Ja. Absolut, ja. Also wenn wir aus dieser Episode was mitnehmen wollen, dann vielleicht das. Transparenz ist keine Gefahr für das System. Sie ist eigentlich für eine letzte Rettung.
Transparenz ist die letzte Rettung. Dann schauen wir in der nächsten Episode, wie wir vielleicht beitragen können, hin zu mehr Transparenz zu kommen, ohne dass das von anderen als Gefahr verstanden wird. Martin Scherer, das ist Fazit und Cliffhanger in einem gewesen. Vielen lieben Dank für diese Episode und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören an der gleichen Stelle, auf der gleichen Welle, so haben wir das früher gesagt.
Ich mich ebenso. Bis dann, Herr Nöffler.
Tschüss.
Tschüss.